Herr, wir danken dir, dass wir wieder zusammen sein dürfen und um mit deinem Wort umzugehen. Wir danken dir für deinen Heiligen Geist, den du uns gegeben hast, um uns in dein Wort zu führen, in alle Wahrheit hinein. Wir bitten dich, Herr, dass du uns heute Abend Erleuchtung schenkst, dass du viel Gnade gibst zum Reden und zum Hören, zum Ausleben. Wir danken dir, Vater, für das große Vorrecht und auch die Freiheit, die äußere Freiheit, mit deinem Wort umzugehen. Erhalte uns diese Freiheit und segne dieses Land. Und lass dein Wort hier um sich greifen und noch viele Menschen, noch viel mehr Menschen erfassen. Lass deine Sache nicht dann zurückgedrängt werden, sondern vorwärts gehen. Hilf uns aber, Herr, in einer Zeit zu leben, unser Licht leuchten zu lassen, wo die Dunkelheit überhand zu nehmen scheint. Danke, Herr, dass wir in dir die Wahrheit gefunden haben und was immer auch kommen mag, wir bei dir geborgen sind und dass du für uns sorgst. Amen.
Amen.
Es kam vorhin eine Frage, die ich meine, es sich lohnen würde, öffentlich zu beantworten. Sie betrifft wieder das Thema, das wir ab und zu angeschnitten haben in Bezug auf den Glauben. Heute Morgen ging es um die Frage des Wunders. Ist das noch heute so, dass was die Jünger befohlen wurden zu tun, als sie von Jesus ausgesandt wurden, dass das auch in dem großen Missionsbefehl eingeschlossen ist? Da habe ich kurz etwas dazu gesagt. Es kam noch die Frage in Bezug auf Markus 16. Und das ist natürlich eine Parallelstelle zu diesem Problem. Markus 16. Die letzten Verse dort. Wir lesen ab Vers 15 bis Vers 20. Er sagte zu ihnen: Geht hin in alle Welt und verkündigt die gute Botschaft der ganzen Schöpfung. Das Wort Schöpfung wird manchmal wie Welt gebraucht, also den Menschen in der Schöpfung oder den Menschen in der Welt. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Aber wer nicht glaubt, teilt werden. Diese Zeichen werden die, welche glauben, begleiten. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, mit neuen Zungen reden, Schlangen aufheben und, wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Der Herr, also nachdem er mit ihnen geredet hatte, wurde aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Aber sie, die Jünger, gingen aus und verkündeten überall, und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Diese Verse sind ein Beispiel dafür, dass es manchmal schwierig ist, den Wortlaut der Schrift so zu nehmen, wie er in unseren Ohren klingt. Wer die Schrift liest, der ist verpflichtet, sie in ihrem Zusammenhang zu nehmen. Man darf nicht irgendeine Stelle in der Schrift aus dem engeren oder größeren Zusammenhang herausgreifen oder heben. Diese Stelle auch darf nicht bei sich selbst bleiben bei der Auslegung. Das heißt, wer diese Stelle verstehen will, darf nicht bei diesem Text stehen bleiben, sondern muss sie im Zusammenhang der ganzen Schrift verstehen. versuchen zu verstehen. Aber er ist ein Beispiel, dieser Text, für Aussagen, die zunächst anders in unseren Ohren klingen. Ich habe in diesen Tagen schon ein Beispiel gegeben von den Ochsen. Es gibt andere Beispiele. Es gibt ein Beispiel in der Bergpredigt. Wenn ihr die liebt, die euch lieben, und so weiter. Der Sinn ist aber, wenn ihr nur die liebt. Ja. Es ist nicht verkehrt, die zu lieben, die uns lieben. Es ist aber verkehrt, nur die zu lieben, die uns lieben. Ja. Es ist ein Unterschied. Man muss also vorsichtig sein in diesen Dingen. Manchmal spricht man es anders oder sagt man es anders auf Deutsch als im Griechischen. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 19, in den ersten Versen, ist die Rede, stellt Paulus einigen Juden die Frage: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Einmal muss man verstehen, dass gläubig werden verschiedene Bedeutungen hat. Dann muss man verstehen, dass Jünger verschiedene Bedeutungen hat. Genau wie das Wort heilig im Korintherbrief, im ersten Korintherbrief, verschiedene Bedeutungen hat. Die 12 Juden, diese Männer, antworten auf diese Frage hin nach einigen Übersetzungen: Wir wussten nicht, dass es einen Heiligen Geist gäbe. Das ist aber nicht richtig übersetzt. Wörtlich kann man es so übersetzen. Aber wir haben dort genau dieselbe Formulierung, wie wir sie in Johannes 7 haben, Vers 39, wo Johannes sagt: Das sagte er vom Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Aber dieser Geist war noch nicht da. Im Deutschen ergänzt man das kleine Wörtchen da, aber im Griechischen steht nur: Der Heilige Geist war noch nicht. So wie das da steht mit diesen Worten, klingt es in unseren Ohren, als ob es zu diesem Zeitpunkt, als Jesus diese Einladung erteilte, noch keinen Heiligen Geist gab. Aber das stimmt nicht, denn vorher hat es einen Heiligen Geist. Die Bibel spricht von ihm seit dem ersten Blatt der Bibel. Der Geist schwebt über den Wassern. Es gibt einen Heiligen Geist und der ist Gott und der ist ewig. Also muss Johannes hier etwas anderes gemeint haben. Und der deutsche Übersetzer übersetzt zu Recht: Der Heilige Geist war noch nicht da, im Raum, das heißt gegeben, so wie verheißen. So muss man auch in Apostelgeschichte 19 übersetzen: Wir hatten noch nicht gehört, dass der Heilige Geist da sei. Dann gibt das einen ganz anderen Sinn. Warum darf man nicht sagen, dass diese Männer nicht vom Heiligen Geist wussten? Erstens, weil sie Juden waren. Juden wissen vom Heiligen Geist. Besonders solche ernsthaften Juden, wie diese 12 Männer es sind ja. Denen ist es um die Wahrheit zu tun. Das sind ernste Juden. Die kennen den Gott Israels und die kennen ihre Schrift wahrscheinlich zum großen Teil. Und in dieser Schrift steht vom Heiligen Geist geschrieben. Es wäre höchst befremdend, wenn diese 12 Männer von keinem Heiligen Geist gewusst hätten. Das wäre höchst befremdend. Man muss also das andere annehmen. Zweitens, sie waren Jünger von Johannes dem Täufer. Und Johannes der Täufer hatte vom Heiligen Geist gesprochen. Und von daher dürften sie von einem Geist auch dort gehört haben. Aber was sie nicht wussten, war, dass Pfingsten stattgefunden hatte. Das hatte sich bis zu diesem Kreis nicht rumgesprochen. Und das nimmt nicht groß Wunder, denn sie sind ja auch nicht Jünger Jesu. Jünger Jesu wussten darum, aber diese sind Jünger von Johannes dem Täufer, beziehungsweise möglicherweise des Apollos, der da gewesen war. Und sie sind noch nicht eingeweiht in diese Dinge. Aber Paulus spricht zu ihnen dann von Jesus Und dann sind sie bereit, als gute Nachfolger von Johannes dem Täufer, sind sie dann bereit, auf Jesus einzugehen und schenken ihm ihr Vertrauen, werden gläubig an Jesus, werden jetzt Jünger Jesu im echten Sinne, bekehren sich und werden dann daraufhin getauft. Das heißt, wir haben ja wieder ein Beispiel davon, dass ein Text manchmal etwas anders verstanden werden muss. Nicht von uns aus, nicht wir diktieren, wie er gemeint werden soll. Das ist kritische Theologie. Das dürfen wir nicht. Wir dürfen der Schrift nicht eine Meinung aufbürden oder aufstülpen, die sie von sich aus nicht kennt. Nein, es ist so. Wir müssen die ganze Schrift lesen und genau lesen und dann die einzelnen Teile im Lichte dieser Schrift auslegen. Jetzt zurück zu Markus. Also dies muss man zuerst beobachten. Einmal, dass Worte, die uns fremd klingen, möglicherweise etwas anders verstanden werden wollen, als wir sie verstehen würden im Deutschen. Zweitens, niemand auf der Welt, niemand, er stehe wo er wolle im Christentum, in christlichen Kreisen, es gibt niemanden, der diesen Text so versteht oder annimmt, wie er klingt. Niemand. Kein Pfingstler, und seien es die radikalsten Pfingstler, nehmen diesen Text so, wie er klingt. Passen wir gut auf. Kennen Sie jemanden, der dieses glaubt? Diese Zeichen werden unbedingt die, welche glauben, begleiten. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Gibt es jemanden, der glaubt, dass alle Menschen, die an Jesus geglaubt haben bis heute oder bis wann immer, dass alle Christen Dämonen ausgetrieben haben? Haben Sie mal von jemandem gehört, der das glaubt? Ich auch nicht. Haben Sie mal von jemandem gehört, der glaubt, dass sämtliche, die an Jesus glauben, mit Zungen gesprochen haben, auf übernatürliche Weise? Sie hören von solchen, die es tun, beziehungsweise tun sollen. Oder die sagen, dass andere es tun sollen. Aber sie hören nicht, dass jemand sagt, alle, die an Jesus glauben, haben dieses Zeichen gehabt. Denn dies ist nicht ein Imperativ. Es gibt vier Arten von Sätzen. Es gibt den Aussagesatz, es gibt den Fragesatz, es gibt den Befehlssatz und es gibt den Ausrufesatz. Und dies ist nicht ein Befehlssatz. Dieser Vers sagt nicht, dass alle, die an Jesus glauben, in Zungen reden sollen oder Dämonen austreiben sollen. Dieser Satz sagt, so wie er hier steht, auch im Griechischen, so wie er klingt, sagt er, alle werden Dämonen austreiben, alle werden in Zungen reden, alle werden Schlangen aufheben. Ja. Weiter, und wenn, jetzt kommt natürlich eine Qualifikation, wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Aber jetzt frage ich, ob die Geschichte das wirklich belegt. Ob kein Christ je gestorben ist, weil er Gift zu sich nahm. Bewusst oder unbewusst, ja. Gibt es das nie in der Christenheit, dass ein Christ vergiftet wurde? Ich würde das bezweifeln. Ja. Dann heißt es, Kranken, jetzt kommt wieder der Aussagesatz, Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Wenn also dieses nicht eingetroffen ist, aber es so gemeint war, wie es in unseren Ohren klingt, dann hat unser Herr gelogen. Das muss klar sein. Unser Herr, wenn er dieses gesagt hat und es so gemeint sein sollte, wie es hier steht, dann hat unser Herr gelogen. Denn das ist nicht eingetroffen, das wissen wir. Übrigens, es gibt Fragen, bei diesem Text, was den Text selbst betrifft, ob Jesus ihn wirklich gesagt hat. Denn es gibt eine Anzahl von namhaften Handschriften aus dem Griechischen, die diesen Text nicht enthalten. In manchen Handschriften hört der Text bei etwa 7 oder 8 auf. Und der Rest, diese 12 Verse etwa, die kommen dann in anderen Handschriften schon vor. Gute Bibelwissenschaftler, das heißt vertrauenswürdige, würden aber Folgendes sagen: Auch wenn er nicht von Markus verfasst war, sodass er in Markus, in Handschriften, die Markus geschrieben hatte, vielleicht nicht vorkommt, hat aber doch jemand ihn verfasst, der vom Heiligen Geist dazu veranlasst war, und er gehört schon in unsere Bibel. Das sagt man dann. Ich weiß nicht, wie ich darauf antworten soll. Ich kenne dieses Problem nicht gut genug. Ich habe gutes Material, das ich für gut fand, sehr gutes Material hierüber gelesen. Es gibt manches, das hierüber geschrieben worden ist, und auch namhafte Männer, hauptsächlich aus dem englischsprachigen Raum, die versuchen zu zeigen, dass diese letzten 12 Verse tatsächlich zum Evangelium von Markus gehören. Das heißt, irgendwo ist mal etwas abgetrennt worden, und unglücklicherweise ist es dann so gekommen, dass in einigen Handschriften die Verse fehlen, aber man sagt, ursprünglich gehörten sie schon dazu. Aber ich kann nicht sagen, ob das nun wirklich der Fall ist. Ich will Ihnen nur sagen, dass namhafte Bibelwissenschaftler dieser Meinung sind. Es gibt andere, die sind anderer Meinung aufgrund von ihren Forschungen. Das heißt also, die Möglichkeit besteht, theoretisch, dass Jesus dies nicht gesagt hat. Wenn nicht, dann können wir aufatmen, ja. Dann haben wir das Problem nicht. Aber die Möglichkeit besteht, theoretisch, dass er es gesagt hat. Und jetzt müssen wir uns damit auseinandersetzen. Und wenn er es gesagt hat, was machen wir dann mit dem Text? Wir müssen uns dieser Frage stellen. Ja? Wir können hier nicht ausweichen. Wenn dieser Text wirklich zur Bibel gehört, wenn er zu Recht in unseren Bibeln aufgenommen war, was dann? Nun, ich habe Ihnen schon zwei Erwägungen gegeben. Erstens, gibt es das in der Bibel, dass Aussagen manchmal etwas anders gemeint waren, als sie in unseren Ohren klingen. Im Ohr eines ursprünglichen Juden hat das vielleicht anders geklungen, ja? Das ist vielleicht für Sie fremd, aber wer mehrere Sprachen spricht oder kennt, dem ist das nicht fremd. Der weiß, dass es das gibt. Ich kenne mehrere Sprachen und kenne dieses Problem. Ich habe also Sympathie für diese Schwierigkeit. Weiter. Ich habe also gesagt, die Sätze etwas anders verstanden werden könnten. Zweitens, niemand nimmt es so, wie es klingt. Das heißt auch, die radikalen Pfingstler oder wer immer hier meint, wir müssten aufgrund dieses Textes Wunder erwarten, auch die die nehmen diesen Text nicht so, wie er klingt. Ja? Mit anderen Worten, wir sind alle auf gleichem Boden. Jeder von uns macht hier etwas anderes mit dem Text. Jetzt ist die Frage, aufgrund wovon? Stehe ich immer noch auf dem Grund der Bibel, wenn ich ihn abändere für mein Ohr? Ja? Nicht den Text, den darf ich nicht ändern. Aber das Verständnis des Textes muss ich ändern. Denn so wie es da steht, stimmt es nicht. Jetzt weiter. Es ist möglich, dass Jesus, was er hier sagte, auf begrenzte Zeit oder für begrenzte Zeit meinte. Das ist möglich. Es ist möglich, dass er nicht meinte, dass dieses ewig, bis er wiederkam, dass es so sein sollte. Es ist sogar wahrscheinlich, dass es nur begrenzt der Fall sein sollte. Aber auch dann ist es schwierig. Denn auch wenn es nur in der ersten Zeit so war, haben nicht alle in der ersten Zeit so gehandelt, wie es hier steht. Wie ist es dann zu verstehen? Es ist wahrscheinlich so zu verstehen, dass solches, das hier genannt wird, vorgekommen ist. Bei solchen, die an Jesus glaubten. Das ist die Wahrscheinlichkeit, die normalerweise der Bibelleser, der Bibelausleger annimmt. Der Theologe, der dieses liest, nimmt es so normalerweise, dass das, was hier geschrieben steht, solches vorgekommen ist. Nicht bei allen, aber dann und wann sind solche Zeichen da gewesen im Raum und haben die Botschaft bzw. die Gläubigen begleitet. Auf jeden Fall darf Markus nicht herangezogen werden, um Paulus zu widersprechen. Jesus darf Paulus nicht widersprechen, Paulus darf Jesus nicht widersprechen, das ist klar. Das heißt, wir sind wieder bei dem Thema von heute Morgen, wo man sagt, die Leute von Wimber und andere wohl auch sagen, dass jeder Christ, jeder, der zum Glauben kommt, müsste Wunder tun können. Das stimmt aber nicht mit dem, was Paulus sagt. Er sagt, solches ist nur für einige da in jener Zeit. Das heißt, im ersten Korintherbrief sagt er das. Nur einige tun dies und einige tun das. Das würde also dem widersprechen. Es heißt also, einige hätten dieses getan. Nicht alle, sondern einige hätten solches getan. Weiter muss man berücksichtigen, was am Schluss dieses Textes steht. In Vers 20. Der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Wenn Sie die Bibel lesen und sie verstehen wollen, dann müssen Sie auf Pronomina, das sind Fürwörter, achten. Man muss wissen, was ein Hauptwort ist, was ein Fürwort ist, was ein Tätigkeitswort ist, wenn man die Bibel verstehen will. Ein Fürwort ist ein Wörtchen oder ein Wort, das anstelle eines Hauptwortes steht. Ihnen ist ein Wort, das für ein anderes steht. Für welches steht es? Kann uns jemand das Hauptwort geben, für welches Ihnen in Vers 20 steht? Wer ist Ihnen? Die Jünger, die 12 Jünger, die werden vorher genannt, und zwar erheblich vorher, ja. Die sind erst in dem einige Verse zurück werden die genannt. Die sind es, zu denen Jesus hier spricht. Und diese gehen hinaus, sie haben Jesus gen Himmel fahren sehen, sie sind hinausgegangen, sie haben gepredigt und sie hat Gott begleitet mit diesen Wundern. Oder Jesus hat sie begleitet. Bitte.
Ich habe mal gehört, Bezug auf Matthäus 28 und auch auf diesen Text, dass dieser Befehl und der Missionsbefehl Matthäus 28 ja, für die Juden gilt, dem tausendjährigen Reich, für deren Wirksamkeit, in dieser Weise, nach diesem Befehl Jesu, Matthäus 28. Und das, ob das hier eben auch dazu zutrifft.
Das geschieht aufgrund der Auffassung, dass Matthäus als Jude für Juden geschrieben hat und dass es verschiedene Zeitabschnitte gibt. Ich glaube, das würde dahinter stecken. Aber ich könnte diese Auffassung nicht teilen. Ich glaube, die meisten ernsten Ausleger der Heiligen Schrift würden zugeben müssen, dass es sich hier um die Verbreitung des Evangeliums nach Pfingsten, dass es darum handelt. Ja. Es wäre, glaube ich, schwierig, das zu beweisen, dass es nur fürs tausendjährige Reich wäre. Ich habe auch selbst für das tausendjährige Reich Schwierigkeit gehabt mit der Auffassung, dass die Juden dann evangelisieren oder missionieren werden. Ich weiß, die Behauptung wird immer wieder gemacht. Bin dem mal nachgegangen. Und ich habe Schwierigkeit gefunden, weiß nicht, ob ich irgendeine Stelle gefunden habe, die das wirklich sagt, dass dann missioniert werden wird von Juden. Dass Menschen nach Jerusalem kommen und dort anbeten, das steht geschrieben. Aber dass Juden dann hinausgehen, missionieren, das habe ich noch nicht gefunden, soviel ich weiß. Ich glaube, wir müssten schon damit rechnen, dass dies der Missionsbefehl ist, dem auch wir unterstehen. Der Hebräerschreiber in Hebräer 2, 1 bis 4 sagt etwas, das uns veranlassen könnte oder kann, anzunehmen, dass was Jesus hier sagt, tatsächlich für die Apostel galt, wo sie auftraten, wo sie verkündeten, beziehungsweise in jener Zeit hat Gott solche Wunder getan. In Hebräer 2 steht geschrieben, ja, Sie können es aufschlagen, wenn Sie wollen. Das Problem bei den Lesern ist, dass sie geneigt sind, Jesus etwas abzuwerten und das alttestamentliche Regime, das Gesetz mit seinen Sitten, zu stark aufzuwerten. Dies ist das Problem. Und der Schreiber zeigt ihnen, dass Jesus viel größer ist, als sie von ihm halten, dass er wirklich Gottes Sohn ist, viel höher ist, denn die Propheten sogar, und dass er selbst Gott ist, zeigt er in Kapitel 1. In Kapitel 1 haben wir ein Bild von Jesus, das es sich lohnt, sich anzuschauen. Dann sagt er in Vers 2, in Kapitel 2, Vers 1, darum, weil Jesus so groß ist, sollen wir desto mehr auf das achten, was wir gehört haben, nämlich auf die Botschaft von Jesus, damit wir nicht etwa daran vorbeigleiten oder davon abkommen. Jetzt begründet er dieses. Denn wenn das durch Engel gesprochene Wort, das Gesetz, das Mose gab, war von Engeln gegeben. Darauf nimmt er hier Bezug. Wenn das Gesetz, das durch Engel gesprochen wurde, wenn dieses Wort zuverlässig war, Geltung hatte also, das heißt, Gott hat danach gehandelt und jede Übertretung jenes Wortes und jeder Ungehorsam ihm gegenüber, ich flechte Ausdrücke ein des Verständnisses wegen, wenn jeder Ungehorsam den gerechten Lohn damals empfing, wie wollen wir entfliehen, wenn wir ein so großes Heil versäumen, das noch größer ist als das Gesetz? Ja? Wenn damals schon alles ernst war und galt, wie viel mehr wird Gott uns nicht verantwortlich halten, wenn wir nicht nach dem Evangelium handeln, das Evangelium nicht ernst nehmen in seiner Größe. Jetzt erklärt er, warum es so groß ist, welches zuerst durch den Herrn, unseren Herrn Jesus, verkündet wurde und dann von denen, die ihn hörten, die ihre Botschaft von Jesus bekamen. Das ist die Apostelreihe. Wir haben die erste Reihe der Verkündiger. Das ist Jesus. Wir haben drei Generationen hier. Erste Reihe ist nur eine Person. Jesus, unser Herr. Zweite Reihe, zweite Generation von Verkündigern, die Apostel oder die ihre Botschaft von Jesus bekamen, die haben von ihm gehört. Das ist diese Reihe hier. Und die dritte Reihe ist der Hebräerschreiber. Ja? Diese haben es uns gesagt. Ja? Er gehört zu dieser Reihe. Und jetzt sagt er, in dieser Reihe, in dieser zweiten Reihe hat Gott gehandelt. Dass Gott hier handelte, das wissen wir aus den Evangelien. Ja? Dass Gott hier Wunder tat. Es geht um die Bestätigung der Botschaft. Jesus wurde als Messias herausgestellt, sagt Johannes, der Evangelist, am Ende seines Buches. Solche Wunder hat er getan und es gibt noch viel mehr, das man berichten könnte, aber dieses schreibe ich euch, das heißt von diesen Wundern und diesen Taten, damit ihr glaubt, dass er der Christus ist und so weiter. Das heißt, Jesus hatte Wunder getan, aber nicht nur hier geschah es, sondern auch hier, damit man glauben sollte als Menschen Hier war Gott, ja, da war Jesus ist Gottes Sohn. Aber hier als Menschen diese Botschaft verkündeten, sollte man erkennen, dies ist dieselbe Botschaft, die hier Jesus verkündete. Dieselben Taten geschehen, ja. Das sollte man sehen, dass dies dieselbe Botschaft ist. Vers 3. Wie wollen wir entfliehen, wenn wir ein so großes Heil versäumen, welches zuerst durch den Herrn verkündet wurde und dann von denen, die ihn hörten, uns bestätigt worden ist. Und Gott gab sein Zeugnis dazu, gab, Vergangenheit, ja. Gott gab sein Zeugnis dazu mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen, nicht nach unserem Willen, sondern nach seinem Willen. Es gibt also Ereignisse, wo der Heilige Geist in besonderer Weise ausgeschüttet oder ausgeteilt wurde, zum Beispiel Samaria oder Caesarea oder Ephesus in Kapitel 19 der Apostelgeschichte. Solche Austeilungen des Geistes waren besonderer Art in besonderen Situationen, damit man sehen sollte, dass es sich hier um die echte, wahrhaftige Botschaft handelte. Und es gab auch Wunder in jener Zeit, zeichenhafte Wunder. Die sollten darauf hinweisen, dass diese Botschaft, obwohl sie etwas anders klang als das Gesetz, dass sie dennoch aus dem Gesetz hervorging als Erfüllung. Sie hat das Gesetz abgelöst. Sie war von dem Gesetz bezeugt, sagt die Schrift, und von den Propheten prophezeit, bezeugt. Und Jesus hat diese Botschaft gebracht. Und Gott hat dafür gesorgt, dass man glauben sollte, dass sie wirklich da, dass sie wirklich von Gott war. Aber sehen Sie, er sagt das in der Vergangenheitsform, nicht in der Gegenwartsform. Und das ist bezeichnend. Er kann offenbar nicht sagen, das geschieht heute noch so, dass die gute Botschaft dauernd bezeugt wird von übernatürlichen Phänomenen. In 1. Korinther 13 hat Paulus schon vorhin gesagt, nur vom Zungenreden, das übrigens auch ein Wunder ist, ein Wunder an der Zunge, er hat gesagt, Zungen werden von selbst aufhören. Das heißt, er kündet das Aufhören so eines Wunders an. Und der Hebräerschreiber gibt hier zu verstehen, dass das bereits schon aufgehört hätte. Was nicht heißt, dass Gott nicht mal Wunder tun darf jetzt nach diesem. Aber es heißt wohl, dass die Rolle des Wunders in dieser Form, die apostolische Botschaft zu belegen, zu bezeugen, diese Rolle ist fertig. Ja? Gott hat vorher Wunder getan. Aber sie hat nicht die Evangeliumsbotschaft bestätigt. Sie hat Elia bestätigt oder Elisa oder Mose. Aber nicht die Botschaft von Jesus. Die Rolle hatte das Wunder in jener Zeit in besonderer Form. Das muss man auch nicht vergessen, wenn man Markus 16 liest. Also wenn man das gesamte Bild vor sich hat, dann ist es wahrscheinlich, sage ich, das ist meine Meinung, ist wahrscheinlich, dass es sich darauf bezieht. In jener Zeit, als die Apostel verkündete, kamen solche Zeichen vor. Und das ist möglicherweise, was Jesus gemeint hat. Das ist der Standpunkt meiner Auffassung heute. Wenn ich sie ändere und ich Gelegenheit habe, Ihnen das mitzuteilen, bin ich gern bereit, das zu tun.
Bitte. Eine Frage, und zwar könnte das nicht teilweise auch daran liegen, dass wir als Christen eigentlich ja, unfähig sind, von uns aus auch nach Gottes Wort zu handeln. Ich meine, Gott hat uns da so viele Verheißungen gegeben und so weiter. Und durch Paulus auch zum Beispiel, wenn Kranke in der Gemeinde sind, dass dann die Ältesten hingehen sollen und die Hand auflegen sollen und so weiter. Und da frage ich mich dann, es gibt noch mehr solcher Sachen, ja, die eigentlich in der Gemeinde laufen sollten und werden oftmals, sonst im Großteil, nicht gemacht. Mhm. Ob wir das selber nicht eine Grenze oder eine Bremse sind für solche Sachen, dass jetzt nicht unbedingt jedem die Wunder nachfolgen. Mhm. Sie folgen nach, ja, wenn man so das mal öfters, wie soll man, Zeitschriften oder sowas liest. Christliche, ja. Und dann hört man alles, ja, das hat mal ein Christ mal Gift trinken müssen und ist nicht gestorben, ja. Mhm. Das habe ich mal gelesen. Ja. Oder andere Sachen. Also es gibt sie noch, ja. Nur sind wir nicht selber schuld, wenn sie nicht ein bisschen öfters anzutreffen sind.
Nun, nicht notwendigerweise. Es kann ja vorkommen, dass es an unserer Bereitwilligkeit liegt. Jedoch muss man von vornherein sich klar darüber sein, dass die Dynamik, schlagen wir auch mal auf 1. Korinther 12. Vers 4 bis 6. Es bestehen Unterschiede in den Gnadengaben. Das Wort Gnadengaben muss da stehen. Das ist die Übersetzung des griechischen Wortes. Doch ist es derselbe Geist, der mit ihnen umgeht. Auch gibt es verschiedene Dienstleistungen oder Dienste mit diesen Gnadengaben. Die Dienste sind noch verschieden mit den jeweiligen Gnadengaben. Doch ist es derselbe Herr, Jesus. Wir haben hier die Dreieinigkeit. Der Geist, der Herr, der Vater. Und auch die Kraftwirkungen oder Kraftauswirkungen sind verschieden. Doch ist es derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Natürlich sind wir oft schuld, dass nicht mehr geschieht. Wir sollten mehr beten, wir sollten treuer sein im Zeugnis, wir sollten fasten und so weiter. Und Gott könnte dann mehr tun. Was das Wunder betrifft, da muss man etwas vorsichtig sein, denn wir haben nicht die Verheißung, dass das Wunder, auch wenn wir treu sind, geschehen wird. Das haben wir nicht, diese Verheißung. Da müssen wir es Gott überlassen, wie die Auswirkung aussehen wird. Das müssen wir ihm überlassen. Es gibt eine sehr verbreitete Auffassung unter Gläubigen und fast durch die Bank, dass gewisse Christen eine Fähigkeit haben, die nennt man Vollmacht. Und wenn sie diese Vollmacht haben, dann geschieht etwas, wenn sie handeln, entweder in der persönlichen Seelsorge oder in der Verkündigung und so weiter. Und wenn etwas geschieht, viele Menschen sich bekehren, dann spricht man davon oft, dass er vollmächtig spricht. Oder wenn jetzt etwas in der persönlichen Seelsorge geschieht, wenn dieser dabei ist, dann weichen die Belastungen, dann weichen auch die Lüste und die Bindung und so weiter. Und dann sagt man, er hat Vollmacht. Da liegt ein Missverständnis vor. Diese Vollmacht gibt es nicht nach der Schrift. Das gibt es nicht, dass Gott garantiert, dass mein Dienst etwas Besonderes ausrichten wird. Wir müssen trennen und sorgfältig trennen. Die Treue im Dienst und die Auswirkung. Die Auswirkung ist, wenn wir alle treu sind, auf Gott zurückzuführen und nicht auf mich. Ich könnte tagelang fasten und beten und ich hätte nicht mehr, notwendigerweise mehr Vollmacht, wie man das versteht, als heute. Warum nicht? Weil es das nicht gibt. Das deutsche Wort Vollmacht findet man nicht in der Bibel, das gibt es nicht. Das ist eine Erfindung der deutschen Christen. Das können sie auch nicht ins Englische übersetzen. Es lohnt sich mal, diese Dinge in den Raum zu stellen, damit wir etwas loslassen von gewissen, Erwartungen. Ja? Wir verpflichten einander sehr schnell, ja. Wenn das, dann würde das sein und so weiter, ja. Vielleicht, aber vielleicht auch nicht, ja. Dankeschön.
Ja. Ist es nicht so, dass wenn ein Mensch, jetzt muss ich dazu sagen, der Mensch stellt sich Gott zur Verfügung, ja, er heiligt sich,
ja,
und der Handelnde ist tatsächlich Gott, aber Gott kann durch diesen Menschen dann mehr tun wie durch einen anderen, weil er sich eben vielleicht mehr zum Dienst gestellt hat, ja.
Hm. Ah ja, das stimmt.
Dann sind wir eigentlich auch wieder bei der Sache, ja. Wenn jeder sich Gott heiligen, weihen oder zur Verfügung stellen würde, würde mehr geschehen, könnte Gott mehr machen.
Oh.
Das, was er will.
Moment mal, jetzt ging es ein bisschen zu weit. Entschuldigung, dass ich da unterbrochen habe. Ich wollte nur die Stelle festhalten, ja. Dann würde mehr geschehen.
Also könnte Gott mehr machen, wenn er dort was machen würde.
Ja, das stimmt.
Das meine ich, ja. Also es würde nicht automatisch was geschehen, aber Gott könnte mehr wirken.
Genau. Na ja.
Das meine ich damit.
Na ja.
Genau, also bei einer anderen Sache, ja.
Ja.
Wenn wir in den Gemeinden das tun würden, was uns eigentlich von Gott her geboten ist, dann könnte Gott in den Gemeinden mehr wirken. Ob das jetzt Gesundheit schenken ist oder Erweckung oder irgendwas anderes. Ja.
Mhm.
Das hängt eigentlich immer vom Verhalten der Einzelnen ab, wie weit das Gott wirken kann. Wir bremsen, wenn wir ihn nicht wirken lassen durch uns.
Ja, ja. Aber jetzt, wenn wir das tun, wenn wir jetzt treu sind, dann müssen wir aber auch nicht vergessen, dass wir dass zweierlei geschehen könnte. Einmal, dass Gott dennoch nicht handeln würde. Zweitens, dass wenn er handeln würde, wir es nicht sehen könnten. Das müssen wir uns ganz realistisch sagen. Wir müssen treu sein, aber wir müssen uns auf der anderen Seite nicht ein schlechtes Gewissen aufbürden lassen von den Folgen her, sondern von uns, jeder von seiner Beziehung zu Gott. Da muss ich mich fragen, jeder für sich. Und wir können das zum Anlass nehmen. Kann es bei mir liegen? Das ja. Das ja. Wir können das zum Anlass nehmen. Liegt es bei uns? Ja? Warum kann der Herr hier nicht helfen und so weiter? Das können wir tun. Aber wenn wir dann vor das Angesicht des Herrn getreten ist, wir haben uns durchleuchten lassen vom Geist und wir haben unsere Sünden bekannt und die Beziehungen sind bereinigt und so weiter, dann wollen wir alles dem Herrn überlassen. Ja? Denn vieles, was Gott tun, sehen wir gar nicht. Ich möchte mehr sehen von dem, was geschieht, wenn ich predige. Ja. Aber manchmal sagen Leute, aha, so und so, dann bin ich ermutigt, aber ich habe es nicht gesehen. Ja. Gott tut sehr viel im geistlichen Raum, das wir nicht feststellen können.
Durch Forderungen an Gott.
Wie bitte?
Forderungen.
Wie lautet die Frage jetzt?
Ja, die Frage eben, da war, wenn wir jetzt das sehen wollen oder das in der Gemeinde, was geschieht, wie soll ich das jetzt sagen?
Stellen wir Forderungen an Gott?
Stellen wir dann Forderungen.
Nun, wir können bitten, wir sollten nicht fordern, nein, das stimmt.
Das ist
ja
klar. Ja. Das ist ja klar, aber wie eben die Frage.
Nun, ich weiß nicht, ob er so weit gehen wollte.
Nein, also das fordern wollte ich nicht. In dem Sinn. Ich natürlich.
Ja, aber nicht wirken. Wenn könnte Gott ja nicht anders wirken, dass es bei uns sichtbar ist. Ist das nicht irgendwie.
Es könnte so ankommen bei den Gläubigen, man müsste schon vorsichtig sein, wie man es formuliert. Denn es gibt Christen, die picken das so schnell auf und verstehen das als eine, und es wird auch so gesagt, wenn dann, ja. Es geschieht ja nichts bei ihnen, ja. Irgendetwas muss nicht in Ordnung sein.
Das ganze Problem löst sich eigentlich dann, wenn ich davon ausgehe, ja, welche Situation haben wir jetzt? Und wenn wir uns ändern, in dem Sinn zu Gott hinwenden, und dann ändert sich das dann die Situation.
Das ist schon eine Änderung.
Das ist schon eine Änderung, das ist schon was Sichtbares. Was dann weiterhin wird, ob dann tatsächlich jeden Tag, was weiß ich, Teil wieder zukommt oder nicht, das ist eine Sache, die wirkt Gott, ja, die wirkt nicht hier. Aber das Wichtige ist eigentlich, dass wir uns ändern oder wir verändert werden und eine andere Beziehung untereinander bekommen, ja. Und dann sind wir Zeugen, und das bleibt, da haben wir auch eine Verheißung, ja. Wenn ihr Liebe untereinander habt, dann erkennt die Welt, dass ihr meine Jünger seid.
Kann sie erkennen.
Ja, wenn es sein
ja.
Doch, eine wunderbare Sache ist.
Entschuldigung, ich war hier in der Frage. Entschuldigung, Sie hatten schon länger Ihre Hand. Ja.
Darf ich noch ganz kurz was sagen, was die Wunde betrifft? Ich hatte ein Kind, das hatte mit 1,5 Jahren so schon eine Beine,
ja,
dass mir der Arzt und der Orthopäde gesagt hat, es gibt in der ganzen Welt keinen Arzt, der Ihnen nicht sagt, das Kind muss operiert werden. An beiden Beinen. Und ich hatte also niemanden, keinen Wunderheiler und nicht. Und ich meine, das war mir nicht recht, dass das Kind operiert wird, sondern weiß dann nicht, wie es nachher ist.
Mhm.
Und dann habe ich einfach, immer wenn ich das Kind gesehen habe, den ganzen Tag, immer noch gebetet, Herr Jesus, du kannst es immer, dass die Beine gerade werden. Das war mein Gebet, nur du kannst es.
Mhm.
Also ohne Doktor und ohne Bitte, sondern eben nur gesagt, du kannst es.
Mhm.
Und das ungefähr nach einem Jahr, und dann sind wir wieder zum Arzt, und dann hat er gesagt, was haben Sie mit dem Kind gemacht? Das ist in Ordnung.
Hm. Halleluja. Wunderbar, ja.
Einfach mal so.
Ja, vielen Dank für das Zeug.
Du musst es oder tust es, nur einfach, du kannst es machen.
Ja, ja, das gibt es. Immer wieder. Ja.
Was eine wunderbare Sache ist, wenn anschließend an Fordern, im weitesten Sinne.
Ja.
Eine wunderbare Sache ist, wenn Gott oder den Herrn Jesus an die Verheißungen, die er mir gegeben hat in seinem Wort, erinnere. Ja, wenn ich möchte nur ein Beispiel benutzen, Johannes 14, Vers 13, da sagt Herr Jesus, was ihr den Vater bittet in meinem Namen, wird er tun, um seiner Verherrlichung willen. Des Vaters willen. Und dann, wenn ich so bitte, und in gewissen Sinne ist es auch eine Forderung, weil ich ja weiß, dass er das Kind selbst gekriegen kann. Dann muss ich also halten allein.
Ja.
Nur ist es so, dass ich dann eben diese Haltung mit reinbringe, dass ich sage, ich gebe jetzt ein Jahr Zeit. Ja. Und er tut es, er wird.
Also ich meine, das sollte man nicht tun.
In seiner Zeit.
Ja, ja.
Ich wollte nur sagen, er wird jetzt dann tun.
Ja.
Aber ich habe dann meistens eine fordernde Haltung bei dieser ganzen
Situation. Ja. Ja. Natürlich muss man dann. Dazu gehört natürlich, dass man weiß, dass das, was man bittet, in seinem Namen ist. Das heißt, dass er es gebeten, hätte beten können, bitten können von
seinem Vater, ja. Das heißt, es muss etwas sein, das er bitten würde oder hätte bitten können, ja, weil wir ja in seinem Auftrag handeln. Bitte?
Sie haben das doch so ausgelegt, dass diese Bitte sich nur um geistliche Gaben handeln kann. Das war ja nicht da, der Kerl. Hat sie doch neulich gesagt. Bei dieser,
ja,
Bitte kann es sich nur in der Erfüllung nur um geistliche Dinge handeln, die wir bitten, die dann auch erfüllt werden.
Um Dinge, die er verheißen hat, ja. Ja, das sind.
Das wusste er noch nicht jetzt, weil er nicht da war.
Nein. Die Dinge, die Gott uns garantiert hat, die sind geistlicher Art, ja, geistliche Segnungen, die sind uns geschenkt worden. Und in diesem Bereich können wir wirklich erwarten. Es gibt aber gewisse Dinge, die man nicht im Namen Jesu bitten kann. Man darf darum bitten, aber nicht im Namen Jesu, weil er uns nicht dazu geschickt hat, es zu bitten. Dass zum Beispiel, ich kann um eine Arbeitsstelle bitten, ja. Wenn ich weiß, dass der Herr diese Arbeitsstelle für mich hat, dann darf ich in seinem Namen darum bitten. Aber wenn ich das nicht weiß, aus der Schrift kann ich es natürlich nicht belegen, dass ich diese Arbeitsstelle kriegen werde. Aber wenn mir klar ist, dass ich einen Auftrag habe und ich habe Grund anzunehmen, dass dies der Platz ist, dann kann ich natürlich so bitten. Aber sonst müssen wir bitten, dein Wille geschehe, wenn wir unsere Wünsche beim Herrn melden. Ja. Das Wort, ja. War da noch jemand an? Ja. Ja, das hat doch die größere Zeit jetzt in Anspruch genommen. Und es ist jetzt schon nach 9. Jetzt habe ich nicht den Mut, noch zum Thema zu kommen.
Er ist angefangen.
haben erst angefangen. Aber es ist sehr warm hier drin, nicht?
Bruder Janssen, wenn wir schon so spät dran sind und Sie das Thema nicht mehr aufgreifen wollen, der Zeit entsprechend, können Sie vielleicht was über Träume und Visionen sagen in der Richtung?
Oh, ich vergesse meine Träume.
Ja, aber es gibt Menschen, die dann weiter verbreiten und die anderen bedrängen, dass dieser Traum wahr sein muss. Die ganze Richtung.
Es gibt Träume, ja. Und Visionäre, ja. Man beruft sich da auf Joel, aber ich bin der Auffassung, dass das schon im tausendjährigen Reich sich verwirklichen wird. Auf jeden Fall, auf Pfingsten hat sich das nicht alles verwirklicht, was dort geschrieben steht. Die Kreise um Zigge Jung, die noch bestehen, die haben vielleicht schon 25 Jahre lang sich gegenseitig die Träume erzählt und dann haben sie versucht, sie zu deuten. Ja. Das ist eine furchtbare Zeitvergeudung. Ja. Es gibt sehr Merkwürdiges auf diesem Gebiet, das sich nicht lohnt, alles weiter zu erzählen. Aber ich kann an eins erinnern. David Wilkerson behauptete vor jetzt schon mehreren Jahren, dass er eine Vision gehabt hätte. Und nach dieser Vision, sagte er, hätte er den Verlauf der Dinge im Reich Gottes vorausgesehen für die nächsten 10 Jahre. Und dann erzählt er von Erweckung und so weiter und so weiter und von Teuerung und, glaube ich, ist es, und so weiter, Wirtschaftsschwierigkeiten. Und diese 10 Jahre sind schon längst rum, ja. Ich weiß nicht, was er heute sagen würde über seinen Traum. Auf jeden Fall bedeutete das damals, dass Jesus auf jeden Fall nicht innerhalb von 10 Jahren kommen dürfe. Wenn Jesus ihm diesen Traum gegeben hatte und der galt für 10 Jahre, dann hätte sich Jesus verpflichtet, für 10 Jahre nicht zurückzukommen, sondern vielmehr den Verlauf der Dinge so erfolgen zu lassen, wie er sie ihm gezeigt hatte. Und daran sehe ich einen Grundfehler. Ich darf nicht bestimmen, wann Jesus kommt. Auch nicht hinausschiebend. Nicht vorwegnehmend noch hinausschiebend. Ich darf überhaupt in keiner Weise das datieren wollen. Ich muss es zulassen, dass Jesus heute kommen könnte. Ich finde das irrig. Aber solches gibt es sehr vieles an Träumen und Visionen. Manche von diesen sind offensichtlich okkult. Jemand, der in christlichen Kreisen als großer Name gilt, reist im Flugzeug und sitzt neben einem Ehepaar. Der Mann sitzt wohl neben ihm und die Frau dann auf der anderen Seite. Und er will nun diesem Mann ein Zeugnis sein und betet wohl auch. Und dann kommt ihm ein Name in den Sinn. Immer wieder dieser Name. Und dann fragt er diesen Mann, haben Sie eine Beziehung zu einer Frau, die so und so heißt? Natürlich sehr abrupt, ja, erst einmal. Der Mann wird weiß und farbig wahrscheinlich zur gleichen Zeit will ihm schnell zu verstehen geben, bitte nicht so laut. Ja. Seine Frau ist daneben, ja, die soll das nicht hören. Und dann fragt er ihn, könnten wir irgendwo hingehen, miteinander sprechen? Das war tatsächlich der Name einer Frau, mit der er Beziehungen hatte. Ungute Beziehungen als Verheiratete. Ich glaube nicht, dass sowas vom Herrn ist. Ich glaube, dass so etwas vom Teufel ist. Die Lehre von diesem Mann belegt das, dass es nicht vom Herrn sein kann. Er vertritt auch die Meinung, dass die Wunder, Ignaz von Loyola vollbrachte, diese übernatürlichen Wunder, dass die auch von Gott waren. Ignaz von Loyola war der Begründer der Jesuiten, die in der Reformationszeit die Christen verfolgt haben. Der Begründer der gleichsam der Gegenreformation. Das soll also von Gott gewesen sein, was er da an Wundern tat. Die Wunder von Lourdes in Frankreich wären auch von Gott gewirkt und so weiter. Da sieht man schon die Verflochtenheit mit der Ökumene einmal und dann mit dem Okkultismus. Solche Brücken gibt es heute sehr, sehr viel. Und wir müssen sehr vorsichtig sein auf diesem Gebiet. Aber ich glaube, dass ab und zu Gott jemandem einen Traum geben kann, der sich erweist als eine Art Prophetie und die sich dann erfüllen kann. Das glaube ich schon, dass es das gibt. Aber man muss die Verbindungen befragen. In welcher Verbindung geschieht das? Und ich finde, dass oft solche Dinge, heute solche Dinge oft vorkommen in Verbindung mit einer unbiblischen Lehre. Das darf nicht sein. Dann stelle ich die Sache in Frage. Wenn sie aber ganz allein im Raum steht und es ist offensichtlich, dass Gott hier etwas getan hat, ja, dann bin ich bereit, das stehen zu lassen. Die Lehre ist gesund, das Leben ist gesund, die menschlichen Verbindungen sind hier gesund. Ja. Bei Missionaren kann das vorkommen, ja. Das gibt es schon einmal. Oder anders, dass Einheimische, die einen Missionar bedrohten, Menschen gesehen haben, die nicht da waren. Das heißt, nicht als Menschen. Personen, soll ich sagen, nicht Menschen. Personen sahen, die sie für Menschen hielten. Zum Beispiel Soldaten, die an das Haus, die Hütte eines Missionars bewachten und solche Sachen. Das gibt es immer wieder. Das waren natürlich Engel, die da der Herr geschickt hat. Und sie waren wirklich zu sehen. Genau wie die Engel bei Elisa zu sehen waren vom Gehasi. Das gibt es heute hier und dort auch. Aber das ist etwas anderes als ein konstantes Wunder, das damals in der ersten Zeit geschah, zur Belegung oder zur Bestätigung der ersten Botschaft. Das ist etwas anderes, ja. Ja, jetzt haben wir eine Fragestunde gehabt. Bitte. Doch?
Da ist noch Fragestunde.
Ja, ja. Ja, ja.
Das ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema.
Ja, das ist das Wesen der Fragestunde. Ja.
Thessalonicher steht das Bewegungs- und da lesen wir viel davon von dem Abfall, der kommen wird.
Ja.
Und da hebt sich ja dann auch bei vielen die Frage, und bei uns ist es auch noch nicht klar, wer kann abfallen, von was, was meint Paulus hier?
Mhm.
Und dann im Weiteren spricht er auch, bevor das regt sich das Geheimnis der Bosheit,
ja,
kann es nicht offenbar werden, wenn nicht der hinweggetan wird.
Ja.
Frage, Abfall.
Ja.
Gibt es denn einen Abfall? Kann es einen Abfall geben? Oder ist er hier vorausgesagt? Kann unserer Auffassung nach einer nur abfallen, wenn er irgendwo dabei gewesen ist, also wenn er Glauben gehabt hat, wenn er ein Jünger Jesu war? Sind diese Menschen gemeint? Können die abfallen? Werden die abfallen?
Nun, von einem Abfall solcher spricht die Schrift schon. Aber das heißt nicht, dass der Abfall in diesem Text notwendigerweise solche sein müssten. Es gibt einen Abfall von einem Wissen um ein Christentum, um einen Glauben an Gott. Auch Nicht-Bekehrte, die aber christlich erzogen wurden und die einen zum christlichen Konsens gehörten, ja, die können auch abfallen von dem, was sie haben und können dann heidnisch werden, was wir heute erleben. Wir erleben heute einen Abfall von Unbekehrten vom christlichen Glauben, den sie nie im Herzen hatten, aber den sie doch irgendwie, dem sie huldigten, ja. Und zwar in starkem Maße. Jedes Mal, wenn jemand der Pfost der Kirche tritt, nicht jedes Mal, nein, das hat verschiedene Gründe, Entschuldigung. Aber immer wieder könnte das der Fall sein. Von Nichtbekehrten, ja. Ich spreche jetzt nicht von Bekehrten.
Was ist darunter zu verstehen, dass das hier vorhin weggetan wird, weil sich das Geheimnis der Bosheit rät?
Das ist eine ungute Übersetzung. Die Übersetzer scheinen sich hier nach dem Lateinischen ausgerichtet zu haben.
und nicht nach dem Griechischen. Man hat offenbar angenommen, dass das Idiom, hier steht ein Idiom oder eine Redewendung im Griechischen, und man hat offenbar angenommen, dass diese Redewendung im Griechischen genau das meinen würde, was sie, dieselbe Formulierung im Lateinischen, meinen würde. Das ist aber nicht der Fall. Man sollte die Wörter so übersetzen, wie sie da stehen, zunächst einmal, und das ist hier möglich. Wörtlich steht, aus der Mitte heraus werden. Und dieses Wort werden kann auch mit geboren oder herauskommen meinen. Aus der Mitte hervorkommen. Und das bezieht sich auf den Antichristus wahrscheinlich, der aus der Mitte hervorkommt. Und das geschieht aber nicht, bevor der Abfall da ist. Dieser Antichristus muss auch kommen, bevor der Christus kommt.
Nur muss der hinweggetan werden. Das ist dann
aus der Mitte hervorkommen, ja? Nicht hinweggetan werden. Aus der Mitte hervorkommen.
Ja, nicht der, das Wort schon der. Ist da der Heilige Geist mit gemeint?
Nein, vom Heiligen Geist ist da wahrscheinlich nicht die Rede, sondern der Mensch der Bosheit im Zusammenhang. Aber das muss anders übersetzt werden. Ich habe das nicht hier bei mir, aber ich habe es oben im Zimmer und ich kann es mal bringen und kann es Ihnen dann vorlesen. So, wollen wir vielleicht einen Strich ziehen, wenn Sie da noch sprechen wollen, können wir das machen.